HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Er hat ein Theater geleitet. Er war Musikkabarettist. Er hat mehrere tausend Auftritte gehabt. Er hat fürs Radio und fürs Fernsehen gearbeitet. Vorher hat er über Arno Schmidt seine Magisterarbeit geschrieben, hat immer geschrieben, er hat ein neues Genre erfunden und darin hat er in den letzten 10 Jahren 12-mal inzwischen seinen Kommissar Jännerwein zum Bestseller-Star gemacht. Aber er ist eigentlich der Star. Jörg Maurer ist der Alpenkrimi-König und er hat immer noch Zeit, immer wieder gern in den HR zu kommen. Heute in den Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Jörg Maurer, mit einem, der sich besonders gut mit Untertönen auskennt. Hallo.
Hallo.
Unterton hieß mal Ihr Theater, Ihre Krimis sind deshalb auch anders als andere, weil sie voller Untertöne sind. Ein Satz ist bei Jörg Maurer nicht nur ein Satz mit einer Bedeutung. Mir macht das sehr viel Spaß beim Lesen, Ihnen beim Schreiben auch.
Natürlich. Die Untertöne sind manchmal das Wichtigste. Also ich finde, ein Satz sollte immer mehrdeutig sein, zweideutig, möglichst drei- oder fünfdeutig. Und diese Untertöne, eventuell auch Obertöne, die machen natürlich sehr viel Spaß. Manchmal schlagen aber die Wogen der verschiedenen Bedeutungen so ein bisschen über einem zusammen.
Wie lange braucht denn so ein Satz dann, bis er dann rauskommt?
Manchmal schon tagelang. Also es gibt Sätze, die fallen einem ein beim Spazierengehen, beim Autofahren. Die muss ich dann auch gleich aufschreiben, sonst vergesse ich die. Die sitzen sofort. Aber das ist eher selten. Meistens bastel ich an einem Satz, an einer Wendung oder an einer Metapher oder an einer Schlusspointe beim Kapitel schon lange rum. Das macht aber gerade Spaß.
Dafür sind Sie aber ganz schön schnell. Jetzt haben Sie schon wieder einen Jännerwein-Krimi veröffentlicht, ein knappes Jahr nach dem letzten.
Ich war im Schwung. Also das war jetzt der vorletzte, das war der 10., den ich geschrieben habe. Und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich gleich noch einen draufgesetzt habe, den 11. Und dann hat es wieder so viel Spaß gemacht, dass jetzt der neue, der 12., auch ein halbes Jahr später gekommen ist. Also das war jetzt so ein Dreischlag. Und dieser letzte, der jetzt rausgekommen ist, ich glaube, das ist der geheimnisvollste. Das ist dann der Abschluss von diesem Dreischlag.
Er ist aber auch der komplizierteste. Wir kommen noch drauf. Man muss schon ganz schön viel mitdenken, damit man die vielen Bedeutungen der Sätze auch einordnen kann. Sätze sind ja auch Titel bei Ihnen und die Titel sind schon sehr schön. Der Tod greift nicht daneben. Am Abgrund lässt man gern den Vortritt. Im Schnee wird nur der Tod nicht kalt oder eben gerade erschienen. Am Tatort bleibt man ungern liegen. Das fällt Ihnen dann beim Autofahren ein oder beim Wandern zum Beispiel in den Alpen?
Ja, oder im Garten, ich bin ein ganz fauler Wanderer. Also ich bin eher einer, der also ich bin kein Bergsteiger, da fällt es mir jetzt nicht ein. Ich wandere schon ganz gerne, aber ich gehe spazieren und da fällt einem dann schon sowas einmal. Aber ich schreibe jetzt nicht nur am Schreibtisch, ich schreibe zum Beispiel sehr gerne im Zug. Da fällt mir viel ein, also wenn sich die Landschaft so bewegt und wenn ein leises Gemurmel rundum ist. Oder im Café bin ich auch sehr gerne und da schreibe ich, das ist ganz klassisch, wäre das.
Also wenn keiner laut mit dem Handy telefoniert.
Ach, das stört mich eigentlich auch nicht. Das kommt drauf an, wenn es ein interessantes Handygespräch ist. Im Zug offenbaren ja die Leute, ohne dass sie es wahrscheinlich selber merken, viele Geheimnisse. Ich habe da schon ganz dramatische Handygespräche miterlebt. Das schreibe ich dann gleich auf.
Und Sie benutzen das dann auch, wie in dem neuen Krimi?
Ja, logisch. Nee, benutze ich nicht.
Eine kleine Idee.
Benutze ich nicht. Wenn ich sowas benutze, dann formuliere ich es um und baue es irgendwo ein, wo es gerade passt.
Sie lieben die Berge, das kann man im Vorwort lesen, aber ich sage gleich mal Vorsicht bei Jörg Maurer, nicht alles, was er schreibt, ist auch tatsächlich genauso, wie er es geschrieben hat. Sie geben einen Ausflug auf zugunsten eines Besuchs in einer Bank, der dann ganz plötzlich zur Recherche mit vielen Leidenschaften führt. Stimmt das denn wenigstens?
Ja, was soll ich jetzt darauf sagen? Es stimmt schon. Ich habe natürlich schon recherchiert in der richtigen Bank, wie diese Schließfächer aussehen, wie das alles gebaut ist, was da für Rückzugsmöglichkeiten gibt und was man da alles anstellen könnte als böser Mensch.
Mit Schließfächern zum Beispiel.
Mit Schließfächern zum Beispiel. Und ich habe also da schon recherchiert. Krimileser sind da sehr genau und die sind sehr böse, wenn da eine Kleinigkeit nicht stimmt bei solchen technischen Sachen. Man kann viel erfinden, man kann sich große Freiheiten rausnehmen, aber beim eigentlichen Kriminalfall, der muss natürlich stimmen.
Und dann sagen Sie gleichzeitig, mein Beruf ist ja Schwindel?
Ja, der ist Schwindel. Ich schwindle sehr gerne. Diese Doppeldeutigkeit, zu der stehe ich, also die Höhenangst, die ich habe, die wirkliche, ich mag nicht gern irgendwo runterschauen.
Die habe ich auch, deswegen mag ich auch gar nicht in die Berge gehen.
Ja, aber es gibt Berge, wo die Wanderwege so sind, dass man nicht, dass es nicht steil runter geht. Sowas mache ich eher. Also richtig so runterschauen, da wird es bei mir schon mulmig, wenn ich aus dem dritten Stock runterschaue. Aber ich meine natürlich den anderen Schwindel, das kunstvolle Gedankenspiel und die Erzählung, die ja eigentlich auf Schwindel basiert. Und das mache ich sehr gerne. Ja, das habe ich zu meinem Beruf eigentlich auch gemacht.
Ihnen macht das sehr viel Spaß. Hat das auch was damit zu tun, dass Sie in einem besonders gefährlichen Terrain leben, wo eben ganz viel passieren kann und dass also die Alpen oder die Berge, Sie leben in Garmisch, oder dass auch ein Kommissar Zufall, der Ihnen die Ideen so vorbeibringt ab und zu, ein guter Freund ist?
Das wäre schön, wenn es einen Kommissar Zufall gäbe, der Ideen vorbeibringt. Die muss man natürlich schon selber produzieren. Und ja, ich lebe da schon im gefährlichen Terrain. Es passieren auch wirklich sehr viele Sachen in den Bergen. Die berühmten Halbschuh-Touristen, die da kommen und die dann aus Felsspalten wieder rausgeholt werden müssen, die sind durchaus an der Tagesordnung. Aber man kann natürlich jetzt nicht mehrere Romane schreiben, wo es immer nur ums Runterstürzen geht. Habe ich auch gemacht, sondern ich lasse mir da schon andere Techniken einfallen, wie man umkommen kann.
Sie haben aber auch mal gesagt, da ist einer bei Ihnen eingebrochen regelmäßig und hat immer mal so ein bisschen weitergeschrieben, wenn Sie nicht da waren. Also
ist dann Kommissar Jännerwein selbst. Manchmal denkt man das schon. Ich schreibe nicht nur bei Kommissar Jännerwein, sondern bei anderen Figuren auch. Das schreibt man und die entwickeln dann so ein Eigenleben. Also man hat den Eindruck, dass die selber in eine andere Richtung wollen. Bei privaten Verwicklungen zum Beispiel, die wollen sich gar nicht in den und den verlieben, sondern in jemand anderen. Ich kann das dramaturgisch gar nicht so brauchen, aber die wollen weiter. Und da habe ich mir einmal vorgestellt, dass die vielleicht nachts einbrechen und da eine ganz andere Wendung des Romans wollen.
Es gibt ganz schön viel kriminelle Energie in Ihrem Umfeld, bei Ihnen selbst auch.
Ich denke nicht.
Also Sie sind eigentlich kein gemeiner, sondern ein sehr netter Mensch.
Das so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber die kriminellen Energien, die ich habe, die tippe ich ein in den Laptop.
Es gibt sehr schöne Musik, die Sie mitgebracht haben. Musik, die man nicht täglich hört. Zum Beispiel The Swingle Singers Beauty and the Beatbox. Und die machen es in Klassik.
Genau, da gefällt mir sehr gut, dass die Klassik, in dem Fall Barockmusik, Klassik und andere Musik, von dem hohen Sockel runterholen. Und die Swingle-Singers sind ja jetzt schon jahrzehntelang zusammen. Das waren die ersten oder eine der ersten Gruppen, die das Verjazzen erfunden haben. Und die eigentlich die Klassik kombiniert haben mit anderen unterhaltsamen Stilelementen. Das gefällt mir sehr gut. Ich war erfreut, dass die immer noch zusammen sind und dass sie sich jetzt mit einem Beatboxer zusammengetan haben. Und da gefällt mir sehr gut die Interpretation der fünften von Beethoven. Da ist es nämlich so, dass sie sich schon sehr lustig machen über die Wucht dieses Stückes. Das habe ich jetzt schon 20 Mal mir angehört. Entdecke immer wieder neue Wendungen.
Und das bringt ein Lächeln ins Gesicht oder ein lautes Lachen ins Studio dann.
Ja, schon. Bye.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Jörg Maurer und Daniela Baumeister. Und wir reden ja auch über die Lust an der Niedertracht, dort, wo es am schönsten ist und andere Urlaub machen. Ist das auch ein Teil des Spaßes?
Ja, ja, natürlich. Ich habe ja in diesem Kurort, den ich da beschreibe, der lebt vom Fremdenverkehr, eigentlich ausschließlich vom Fremdenverkehr. Und darüber kann man natürlich sehr viel satirisches Material rausziehen. Das mache ich nun schon seit einigen Jahren. Und ich entdecke da immer wieder was ich bloß ein bisschen an sich überspitzen muss, und dann wird das lustig. Es sind manche Sachen sogar, die so grotesk und skurril in der Realität sind, dass ich sogar ein bisschen abmildern muss, weil sonst wird mir das keiner glauben.
Zum Beispiel?
Oh, ja.
Ein Beispiel bitte.
Ein Beispiel. Ja, wir hatten da, in diesem fiktiven Kurort gibt es ja viele, viele Trabantenstädtchen, rundherum Dörfer, und da gibt es überall Trachtenvereine, die natürlich auch das Schuhplatteln für die Kurgäste aufführen, dann einmal im Jahr oder wie auch immer. Und da ist es so, dass wir in Garmisch, also wenn ich das jetzt mal so nennen darf, wir haben da eine amerikanische Garnison, und eigentlich, seit ich denken kann, ist es dann normal, dass Amerikaner da sich bewegen und auch Schwarze sich da bewegen. Das ist da überhaupt kein Problem. Also war in einem Plattelverein auch ein schwarzer Junge, der da mitgeplattelt hat. Und das ist den Einheimischen gar nicht mehr aufgefallen. Nur war da erst das Schauplatteln vor den Fremden, und da waren amerikanische Touristen, und die haben darum gebeten, diesen schwarzen Jungen da rauszutun. Das erschien ihnen einfach nicht authentisch, erschien ihnen echt genug. Also eine skurril verdrehte Situation. Ich habe das dann aufgeschrieben. Also es gibt es manchmal geschrieben. Ist es so, dass man denkt, dass, Mensch, das hat er doch jetzt erfunden, das hat er sich aus den Fingern gezogen, und darum habe ich das dann nicht genommen.
Aber es ist eine schöne Geschichte, die einem auch irgendwo im Hals stecken bleibt.
Ja, ja, das schon.
Also wenn man dann die Realitäten sieht, sie gehen ja auch noch ein bisschen weiter. Also der nette Nachbar, die nette Nachbarin kann durchaus auch ein Mörder sein, oder ihre netten Bestatter Grassickers, die sie nicht loswerden in ihren Büchern, sind ja auch sowas wie Mafiosi.
Ja, das ist so ein Beispiel. An sich wollte ich die schon im ersten Roman loswerden.
Die waren aber hartnäckig.
Die waren ganz hartnäckig. Die kommen, glaube ich, nachts und schreiben ihre Geschichten weiter. Da weiß man nicht ganz genau, was die da im Hintergrund treiben. Sind natürlich auch gleichzeitig liebe Menschen. Und ich kriege viele Leserzuschriften. Hoffentlich kommen die im nächsten Roman wieder. Die werden so sympathisch, so gruselig sympathisch. Das sind, glaube ich, von den Lesern sind das die Lieblingsfiguren. Ja.
Weil wir das alle in uns haben, also so ein bisschen niederträchtig, boshaft sind wir alle.
Genau, man träumt natürlich schon manchmal auch von der Gesetzesübertretung, sagen wir mal vorsichtig, vielleicht auch vom Verbrechen. Macht's dann aus moralischen Gründen nicht. Macht's auch deswegen nicht, weil die Aufklärungsquote der Polizei ziemlich hoch ist. Und wenn man Stellvertreter hat im Buch oder der Autor schreibt einem das eben und es löst sich dann auf, ist man ganz froh, ja.
Ist dann Ihr Kommissar Jännerwein auch so ein bisschen zweites Ich, alter Ego?
Ich weiß nicht, ob es nicht ein Gegenspieler eher ist, weil der macht ja das. Also ich identifiziere mich eher mit den Graseckers, muss ich sagen. Also mit doch schlitzohrigen, ja, in Anführungsstrichen Bösen. Und der Krimi verlangt aber nach jemandem, der das auflöst, also das zu gutem Ende führt. Und darum habe ich den Kommissar Jännerwein. Ich glaube, der hat wenig von mir.
Das heißt, dann schreiben Sie eigentlich gegen Ihre Figuren,
ja, so ein bisschen. Muss ich sagen, ja, fällt es mir auch ein.
Wird denn das wirkliche Leben dann schöner, wenn man im anderen Leben auch ein bisschen gemein sein kann und sich da austobt?
Auf dem Papier gemein sein, ja, das ist schön.
Und das andere ist dann ruhig, entspannt?
Ja, das, weil, also das ruhige, entspannte, das ist natürlich, wenn man das aufschreiben würde, das wäre langweilig. Also das, die Beschreibung des Paradieses auf die Dauer, die Schäferidylle, das hat keinen großen literarischen Wert.
Das würde Sie nicht reizen?
Das würde mich nicht
Geschichten
reizen.
Aus Ihrem Garten?
Nee, ich glaube, ja, aber da müsste dann wieder was geschehen. Da muss eine Verfolgungsjagd dann sein oder sowas.
Was machen Sie denn, wenn Sie nicht schreiben, Herr Maurer?
Da gibt es einen Haufen Sachen. Ich muss eher schauen, dass ich mich nicht verzettle. Also Musik mag ich sehr gern.
Sie spielen Klavier?
Ich spiele Klavier.
Sie jodeln?
Ich jodle,
Sie,
ja, aber.
Sie können jodeln.
Da gibt es bessere. Also da finden Sie in Ihrem Archiv sicher Jodler.
Sie wollen das jetzt nicht?
Nein.
Nein.
Vor allem habe ich das schon lange nicht mehr gemacht. Und da muss man sich richtig einsingen. Das ist eine bestimmte Stimmtechnik. Ist gar nicht so einfach, aber jodeln, ich spiele lieber Klavier, muss ich sagen. Und dann tue ich was jetzt eigentlich alle inzwischen machen, nämlich kochen. Da traut man sich gar nicht mehr zu sagen, weil da alle sagen,
ich finde das wunderbar.
Sie auch. Aber ich mache das sehr gerne. Und meine Frau macht es auch sehr gerne. So machen wir zu Hause zum Beispiel Kochwettkämpfe.
Zusammen, zu zweit?
Zu zweit, gegeneinander oder miteinander.
Gegessen wird zusammen.
Gegessen, ja, genau.
Diese anderen Liebhabereien, die in Ihren Büchern immer wieder durchschimmern, die Recherchen über völlig absurde Sachen, also im neuen Jena Wein, haben Sie sich relativ ausführlich über die Herkunft des Panama-Huts ausgelassen, zum Beispiel. Ja. Wie kommen Sie auf sowas?
Ich darf jetzt nicht zu viel verraten, aber das hängt auch mit den Schließfächern zusammen, die ich da beschreibe. In einem Schließfach sind wohl Panama-Hüte gelagert. Und das haben wir mir dann einmal angeschaut. Und der Panama-Hut, den man jetzt hier im Geschäft kaufen kann, das ist die eine Sache, aber die richtigen, guten Panama-Hüte, die kosten ein Schweinegeld, die sind handgeknüpft, da arbeitet so ein Panama-Hutmacher ein paar Monate dran. Und dann habe ich jetzt was erfunden, wo die dann dadurch noch wertvoller werden. Es gibt berühmte Träger von Panama-Hüten, zum Beispiel der Präsident Roosevelt, aber auch die Lady Di hat wohl einen Panama-Hut tragen.
Ich würde auch einen nehmen, wenn ich mal einen finden würde, der mir passt und steht. Ich finde die ganz schön. Also,
ich glaube, das ist ein Hut, da gibt es niemanden, der den nicht tragen könnte.
Haben Sie einen?
Ich habe, nee. Das nach diesem Buch
muss es sein.
Ja, ich muss mal schauen, ob man jemanden einknüpft.
Diese Liebhabereien, also ich habe auch bei Ihnen gelernt zum Beispiel, dass die Zahl 9 eine ganz besondere Zahl ist. Sie haben immer so Geschichten oder dass man schon in Urzeiten auf einem Berg, vermutlich bei Garmisch, saß und runterblickte und über die Neugestaltung der Erde nachdachte, weil es damals schon nicht funktioniert hat.
Also Sie haben Hügeln von Garmisch,
Sie haben immer wieder so Geschichten, die mit der Geschichte an sich gar nichts zu tun haben.
So am Wegrand. Also das mag ich sehr gerne, dass die Handlung nicht einfach so dahin geht, dass eins sich aus dem anderen ergibt. Das sieht man oft in Filmen genug. Ich finde, in der Literatur hat man dann schon Zeit, auch was anderes zu beschreiben. Und die Sachen am Wegrand, die finde ich immer ganz toll. Und ich habe dann auch gesehen, dass die nicht ablenken, sondern dem Leser so eine Ruhepause geben. Und er denkt darüber nach, vielleicht hat es dann doch was mit der Handlung zu tun und manchmal hat es das auch.
Am Wegrand liegt auch die nächste Musik. Eins der meistgecoverten Stücke aller Zeiten, wenn nicht das meistgespielte Stück, La Paloma, in der Version von Charlie Parker.
Da habe ich mal richtig recherchiert, als ich noch Musikkabarett gemacht habe. Also Shows, die sich rund wo ich am Klavier saß und mich über klassische Musik lustig gemacht habe. Da habe ich auch verschiedene Variationen von La Paloma gespielt. Also La Paloma als Ragtime, La Paloma im Stil von Beethoven, La Paloma, aber auch literarisch im Stil von Kafka oder sowas. Und da habe ich natürlich geschaut, was es da schon alles für Coverversions gibt. Und es ist unendlich. Also ich habe da so eine Hitliste aufgestellt und eigentlich am besten gefällt mir die Variation von Charlie Parker. Der nimmt es nicht ernst. Das finde ich sehr schön. Der hat so ein schmutziges, in diesem Fall kichernd wimmerndes Altsaxophon. Und da natürlich jeder La Paloma kennt, kann er sich es leisten, eine Improvisation zu machen, wo das La Paloma bloß so ein bisschen durchkichert, so ganz hämisch. Und das passt zu dieser Geschichte von der Taube, diese an sich die gruselige Geschichte. Der Seemann versinkt irgendwo draußen auf hohem Meer und nur eine Taube fliegt zu seiner Geliebten zurück, tausende von Kilometern. Und diese Taube, glaube ich, macht das sehr gut nach mit seinem Altsaxophon.
Jetzt haben wir noch was dazugelernt, noch eine neue Geschichte. Der Doppelkopf in H2 Kultur mit dem Schriftsteller Jörg Maurer, den wir mal hoffentlich mit ihrem Einverständnis Alpenkrimikönig nennen in dieser Sendung. Und Daniela Baumeister, Sie schreiben ja nicht nur Krimis. Sie haben zum Beispiel, und das interessiert mich sehr, das Handbuch Bayern für die Hosentasche geschrieben. Ja. Bayern muss man lernen. Warum?
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass man das lernen muss. Aber es gibt über Bayern viel zu sagen. Also im Laufe der Zeit haben sich natürlich sehr viele Klischees angesammelt, mit denen die Bayern auch arbeiten und diese ausbeuten. Das ist jetzt ein Reiseführer, aber kein Reiseführer, der jetzt Orte empfiehlt, wo man hingehen soll, das vielleicht auch, sondern der augenzwinkernd diese Klischees aufpickst und die einmal untersucht.
Weißwurst dürfen wir jetzt schon nicht mehr, geht nur bis 11, dann aber unbedingt mit Bier.
Sagt man. Da gibt es jetzt so ein paar Regeln, die man angeblich befolgen muss. Dass die nur bis 11 gehen, hat einen ganz bestimmten Grund. Früher konnte man die nicht richtig kühlen und also Weißwürste, die dann nach 11 oder nach 12 serviert wurden, die waren nicht mehr ganz frisch. Ist heutzutage gar kein Problem mehr, aber der Mythos hat sich gehalten. Und manche Wirte nehmen das auch sehr ernst. Also es gibt schon Wirtschaften, wo man ab 12, ab 11 vielleicht sogar rausgeschmissen wird, wenn man da Weißwürste bestellt.
Das ist wie Handkäse mit der Gabel essen.
Ist das auch sowas? Das, ja. Das wusste ich ja. Nicht. Aha.
Aber Sie sagen, es muss kein Weißbier sein, es ginge auch Zitronentee. Damit machen Sie sich bestimmt ganz unbeliebt.
Damit mache ich mich unbeliebt natürlich. In der Weißwurst sind ein paar Sachen drin, also von Metzger zu Metzger verschieden. Aber Zitronenabrieb, der muss drin sein. Das ist tatsächlich historisch verbürgt, wie ja immer, seit den alten Germanen oder seit den alten Bajuwaren. Und ich dachte, besser als Weißbier passt doch dann Zitronentee. Das korrespondiert doch schöner. Ich habe das in meinem Selbstversuch ausprobiert und es schmeckt wirklich grauslig.
Warum ist unser Handkäse nicht so bekannt weltweit wie eure Weißwurst?
Das weiß ich, liegt vielleicht am Marketing oder an der fehlenden, dauernden Wiederholung, dass das typisch hessisch oder frankfurterisch ist. Vielleicht machen wir jetzt hier einen Anfang. Handkäse mit Musik. Wenn ich jetzt wieder heimfahre nach München und nach Garmisch, erwähne ich das in jedem Geschäft oder in jedem Roman, kommt das jetzt vielleicht vor. Vielleicht haben wir da so einen Anfang gemacht.
Das wäre schön. Ja. Wir können ja mal weitermachen. Die Vorliebe für Lederhose, für Dirndl, die eigentlich fast niemandem stehen, für große Bierzelte, in denen Unmengen von viel zu teurem Bier in viel zu großen Gläsern getrunken wird. Woher kommt das?
Woher das kommt, weiß ich nicht, aber das scheint mir einfach eine gute Geschäftsidee zu sein. Ein Bierzelt gibt's überall oder ein Zelt, wo Leute feiern und ihre landestypischen Getränke trinken, das gibt's wahrscheinlich weltweit. Aber das größer zu machen, ist die Geschäftsidee, einfach mehr zu verkaufen und dann wird es noch größer und noch größer und wird zu einem Riesenvolksfest. Und es werden auch Leute ins Boot geholt, die gar kein Bier mögen, die gehen aber trotzdem hin. Und die gar keine solche Musik mögen. Und bei mir zum Beispiel, ich war nicht oft auf dem Oktoberfest, weil ich mag kein Bier. Ich habe Höhenangst und mag große, dichte Ansammlungen von Menschen nicht. Dann habe ich natürlich auf dem Oktoberfest wenig verloren. Aber wenn ich jetzt Geschäftsmann wäre, müsste ich da in die Box mitgehen. Es gehört einfach dazu.
Box heißt, da werden Tische gemietet von.
Da werden Tische gemietet, ja.
Und dann muss man.
Sie waren noch nie.
Nein, ich war noch nie. Ich weiß aber, dass man das in Hessen auch ab und zu probiert mit dem Oktoberfest. Aber ich glaube, das ist nicht so authentisch.
Ich weiß nicht. Das wird weltweit probiert und oft auch mit großem Erfolg. Es gibt in China, die bauen das nach. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich eine super Geschäftsidee ist. Das hebt den Bierkonsum und da gibt es auch Blaskapellen dann und dieses Trinklied mit eins, zwei Gsuffer, ein Prosit der Gemütlichkeit. Das, also besser geht's nicht, weil da werden hat mal jemand ausgerechnet, wie viel Hektoliter Bier nur durch diesen kleinen musikalischen Gag getrunken werden.
Es ist vieles nicht so ganz zu verstehen. Die CSU ist unantastbar.
Ja, inzwischen wahrscheinlich auch nicht mehr. Mein Vater war in der Lokalpolitik tätig. Der war richtig Gemeinderat in der Diaspora. Der war SPD-Gemeinderat von den zwei SPDlern, die es da in Garmisch gab oder immer noch gibt, ich weiß es nicht. Und da haben wir mal die These aufgestellt, die CSU, die hat jetzt gar, viele wissen gar nicht, dass es was Politisches ist, sondern die meinen halt, das ist die bayerische Partei. Wenn die, was weiß ich, die Trotzkisten jetzt das damals in die Hand genommen hätten und eine bayerische Partei gemacht hätten, dann würden die Leute das wählen. Das war mal so eine etwas überdrehtere These, ist aber viel dran. Die CSU hat es geschafft, das richtig an Bayern zu koppeln. Also, dass wenn man da was anders wählt, ist man halt kein Bayer. Dieser Zusammenhang, der sich natürlich langsam aufweicht, aber so vor 20, 30, 40 Jahren war das schon noch so.
Jetzt sind die Bienen vielleicht schuld daran, dass man etwas grüner wird als
Bayern. Dass man ein bisschen grüner wird, ja. In Garmisch war auch dann diese Volksabstimmung. Da hat sich der CSUler, der hat sich nicht mehr schämen müssen, bei der Abstimmung teilzunehmen, ja.
Die ersten Bayern waren ja sowieso keine Bayern, sondern Preußen oder Sachsen.
Ja, oder Tschechen eher.
Aber da passt es mit dem Bier wieder.
Ja, da gibt es viele Theorien. Also irgendwann einmal vor 3.000, 4.000, 5.000 Jahren war Bayern ganz menschenleer. Auch eine sehr schöne Vorstellung. Und wo jetzt die ersten Leute, die ersten Menschen kommen sind, die dann da gesiedelt haben und dann zu Bayern wurden, das ist nicht mehr so ganz eruierbar. Viele Historiker sagen, dass die aus dem Tschechischen kommen sind, dass da eingewandert wurde und da dann langsam die Urbayern entstanden sind.
Lassen Sie das bloß nicht Uli Hoeneß hören oder Markus Söder.
Ja. Ich weiß, aber wenn man so ein Buch veröffentlicht, dann muss man damit leben, dass das Leute hören, die da total dagegen sind, das ist klar.
Und ein bisschen verrückt sein muss man auch.
Ja.
Auf beiden Seiten. Damit ich dort nicht untergehe, falls ich es mal dahin schaffe nach Garmisch, geben Sie mir doch einen knappen Kurzkurs in Bayerisch. Sie haben da auch ein Regelwerk geschaffen.
Ach so, ja, das ist aber nicht ganz ernst zu nehmen. Also man kann eine Postkarte schreiben und es klingt schon sehr oder es schaut schon sehr bayerisch aus, wenn man einfach viele, viele Apostrophe macht. Also wenn man alle statt Leute, es sind hier viele verrückte Leute, und wenn man statt dem E einen großen, dicken Apostroph macht und es so über die ganze Postkarte verteilt, das schaut schon bayerisch aus. Und dann würde ich sagen, dass man aus allen A's Ös macht, und aus allen Ös, die lässt man vielleicht so, und dass man ein paar Vokale umbaut und dass man zum Beispiel statt Liebe, Lieb sagt. Also IE wird IA. Und da braucht man bloß so 3-4 Sachen und dann ist es schon bayerisch.
Dann werde ich das mal probieren.
Ja.
Gar nicht bayerisch ist die nächste Musik. La Vaca Loca, die verrückte Kuh von Manu Chao.
Ja, das gefällt mir deswegen, weil dieser Manu Chao, der sitzt zwischen allen Stühlen. Also sowas mag ich sehr, sehr gerne. Wenn man da die richtigen Kenner von Latin-Musik fragt, was ist das jetzt? Macht der Reggae oder Ska oder wie auch immer? Da sagen die, nee, das ist einfach Manu Chao. Der mischt viele Stile, bringt sehr viel persönlichen Stil rein, macht Bahnhofsdurchsagen in ganz schmissige Lieder rein. Dieser Titel La Vaca Loca, die verrückte Kuh, hat mir deswegen gefallen, weil es im Bayerischen, also Vaca Loca, die verrückte Kuh für einen verrückten Menschen oder wahrscheinlich für eine verrückte Frau. Und im Bayerischen gibt es den Spruch, die Kuh mit der schlechten Mille. Also das ist jemand, der durchgedreht ist, also der verrückt ist. Und vielleicht gibt es einen spanisch-bayerischen Zusammenhang, vielleicht sind die ersten Bayern Spanier gewesen, Iberer, die da eingewandert sind und München gegründet haben.
Können Sie da auch besonders gut arbeiten, wenn Sie sowas hören?
Ich werde oft gefragt, welche Musik ich denn auflege, wenn ich mich inspirieren lassen will. Und Manu Chao ist ein Beispiel, das inspiriert mich sehr. Mit dem Reggae von der verrückten Kuh klappt es am besten. Der regt einen bestimmten Teil des Frontallappens meiner Großhirnrinde an, nämlich den dorsolateralen Präfront. Ich habe es auswendig gelernt. den dorsolateralen präfrontalen Kortex, zuständig für Kreativität, aber auch zuständig für Unsinn. Und ich habe mir dieses Stück auch gerade eben nochmals angehört, was zu beweisen war.
Bitte mehr davon.
Ese ritmo terminal, bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Ay, bye, ay, bye, ay, vaca loca, ay, bye, ay, bye, ay, bye, ay, vaca loca, ay, bye.
Und da war sie, die eben erwähnte Bahnhofsdurchsage, ja, in der Musik von Manu Chao im Doppelkopf mit Jörg Maurer und Daniela Baumeister. Herr Maurer, sind Sie respektvoll gegenüber Ihren Lieblingsmusikern oder auch mal respektlos? Sie haben ja auch sehr lang Musikkabarett gemacht und da ging es auch mal mit Bach, Mozart, Beethoven und den anderen gut zur Sache.
Ja, also ich glaube beides. Man muss Respekt haben, sonst könnte man sich auch gar nicht lustig machen darüber, über große Kultur, Geistesriesen und Musikriesen. Ich habe ein ganzes Programm über Beethoven gemacht. Das hieß Beethovens kleine Patzer. Zeigt im Titel schon, dass ich mich verneige vor ihm, dass ich aber suche natürlich nach Ausrutschern, die es bei Beethoven gar nicht gibt. Und dann macht man diese Ausrutscher. Schöner satirischer Angriff ist ja natürlich immer auf Bach möglich. Der Bach, der Übervater, der Gott der Musik, wo es gar keine Schnitzer gibt, wo man gar nicht diskutieren braucht drüber. Und da habe ich dann gesehen, ich muss trotzdem, ich dann am Klavier viel Unsinn mache, muss ich ja das ernsthaft üben zunächst. Also ich muss das Stück erst spielen können und dann kann ich meine Fehler reinmachen. Und das habe ich gesehen, der Übervater der klassischen, der barocken Musik ist natürlich Johann Sebastian Bach. Das ist das Problem, man muss zunächst das Stück sauber einüben, man muss es ernst nehmen und dann kann man erst die Patzer reinmachen. Ich muss also immer zweimal üben, was heißt muss, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich mich auf eine Fuge aus dem wohltemperierten Klavier von Bach gestürzt. Ich weiß nicht, ob man die mal anhören kann. Und so weiter. Das ist, ich weiß nicht, ob heutzutage weiß man wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig, was eine Fuge ist. Sollte ich vielleicht kurz erklären, also eine Fuge, die geht immer so mit einer Melodie an. Ja, die hat man jetzt da gehört. Die Melodie kommt dann immer wieder, nämlich genauso oder so ähnlich oder ganz anders. Ach, das nützt Ihnen vielleicht nichts. Wissen Sie was? Im täglichen Leben produziert man ja auch Fugen, sagen wir mal, sie stehen in der Küche, machen mit der rechten Hand den Kühlschrank auf, holen da was raus und machen wieder zu. Jetzt können Sie natürlich gleichzeitig etwas oder etwas versetzt eine andere Tür aufmachen, da auch was rausholen und so weiter. Genau, so kann man es erklären. Also, rechte Hand, Kühlschrank auf, Butter raus, Kühlschrank wieder zu. Linke Hand, Kühlschrank auf, Wurst heraus, Kühlschrank wieder zu. Kühlschrank auf, Käse raus, Kühlschrank wieder zu. Ja, Tisch herrichten, Tischdecke auflegen, Frühstück herrichten. Ah, Speck vergessen. Kühlschrank auf, Speck heraus, Kühlschrank wieder zu. Die Katze kratzt an der Küchentür. Türe auf, Katze rein, Türe wieder zu. Können Sie sich vorstellen? Ich glaube, so kann man eine Fuge erklären.
Sehr schön, Jörg Maurer hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Wir wissen jetzt, was eine Fuge ist. Warum machen Sie das nicht mehr mit dem Musikkabarett.
Ja, da ist mir das Schreiben dazwischen gekommen. Also ich habe ja das Schreiben angefangen, das Romanschreiben, das Kriminalromanschreiben, weil ich so ein bisschen, ich wollte mich da entspannen. Ich habe mir das so schön vorgestellt. So ab 65 sitze ich dann mit einem Glas Rotwein da und schreibe an meinem Roman, meinen 2000, 3000, 4000 Seiten Roman, so ganz gemütlich. Ich habe dann den ersten Kriminalroman, Die Föhnlage, geschrieben und habe gesehen, dass das ein ganz großer Erfolg wurde. Und was natürlich sehr, sehr schön ist, aber dann gingen gleich die Lesungen los und dann war gleich die Nachfrage nach dem zweiten Roman und dann nach dem dritten Roman. Das heißt, so richtig zum Klavier üben wäre ich dann nicht mehr gekommen. Und weil man muss schon sich 3, 4, 5 Stunden am Tag hinsetzen, um in Form überhaupt zu bleiben, könnte man einfach zeitlich nicht mehr leisten. Und so spiele ich ein paar Mal für mich selber oder höre mir Musik an und schreibe.
Es ist ja auch schön, noch was vorzuhaben. Also diese 2, 3, 4.000 Seiten, so, Bücher, die können ja dann später noch kommen.
Das kommt dann später, aber der Musil-Roman.
Ja. Die Zeitfrage, die stellt sich ja ihr, Hubertus Jennerwein, nicht ihr Kommissar. Der braucht in dem Neuesten, am Tatort bleibt man ungern liegen, über 100 Seiten, um mal aufzutauchen. Und dann geht er es sehr gemächlich an. Dann macht er aber alles gleichzeitig, aber so, dass wir es nicht merken. Aber er kriegt das irgendwie total gut hin.
Diesen Luxus wollte man mal leisten, dass der Kommissar, ist auch so ein bisschen Klischee, Leiche entsteht, Kommissar kommt gleich hin und fängt gleich an. Diesmal ziert er sich, ja genau, da geschehen vorher andere Sachen, aber der Leser will ja Spannung, da hat er diesmal auch die Spannung, ob der überhaupt vielleicht kommt, der Kommissar Jennerwein.
Und wir können was abgucken, so mit dem 48-Stunden-Tag und der vielen Zeit, die wir alle nicht haben. Ja. Das ist ja beneidenswert, dass man davon auch was lernen kann. Sie waren ja schon ein paar Mal hier in HR2 Kultur und immer wieder mag ich dann Arno Schmidt ansprechen, weil das für Sie ganz wichtig war und immer noch ist, über den Sie Ihre Magisterarbeit geschrieben haben. Auf den ersten Blick passt das so gar nicht zum Krimi, aber auf den zweiten?
Auf den zweiten schon. Also ich habe Arno Schmidt damals sehr, sehr gern gelesen, lesen auch heute noch sehr gerne. Der hat was gemacht in der Hochliteratur, was ich sehr schätze. Der hat nämlich den Humor reingebracht. Dass man, wenn man noch so eine bittere Geschichte schreibt und noch so eine abgefahrene Geschichte, dass da immer noch Platz bleibt, humoristisch auf allen Ebenen zu arbeiten. Also nicht nur von einem Gag, den er auch manchmal macht, sondern dass er hat eine ganz eigenwillige Interpunktion, arbeitet mit Satzzeichen, arbeitet mit Wortzersplitterungen und arbeitet durchaus auch mit Karlauern, die aus Wortspielen entstehen. Und das hat mich damals schon sehr fasziniert, dass ein Riesenroman vorlegt, wie Zettels Traum, der also, den kann man nur in Kilo angeben.
Ja, das haben Sie ja noch vor.
10 Kilo. Und der hat sich da in die Hochliteratur reingeschrieben und scheut sich aber nicht, einfach Pointen einzubauen. Von ihm kann man sehr viel lernen, denn er scheut sich auch nicht, zum Beispiel Karl May gern zu mögen, also Unterhaltungsliteratur sozusagen zu empfehlen im Roman, auch der letzte Mohikaner von Cooper oder sowas. Er beschäftigt sich mit Unterhaltungsliteratur und stellt fest, dass es verschiedene Qualitäten von Unterhaltungsliteratur gibt. Und dem gehe ich eigentlich auch nach. Also ich mag Unterhaltung schreiben.
Wen mögen Sie denn? Auch Karl May, oder?
Karl May habe ich damals sehr gern gelesen. Also der ist ein bisschen außer der Mode gekommen, weil es da viele, viele andere spannende Sachen inzwischen gibt. Aber Karl May ist so der Urvater des richtig grob gestrickten Abenteuerromans. Den habe ich so mit 12, 13 gern gelesen.
Das heißt, auch ein Arno Schmidt ist immer noch ein regelmäßiger Begleiter und Sie können immer noch was lernen heute.
Da kann man sogar sehr viel lernen. Er ist ein sehr anspielungsreicher Autor, also man muss das Wörterbuch immer daneben haben. Das Englische und man muss seinen Freud kennen und seinen Edgar Allan Poe kennen. Und da, also den kann man immer wieder lesen und das mache ich auch.
Was nehmen Sie ganz ernst im richtigen Leben und wo gibt's die humoristische Distanz, die Sie ausleben in Ihren Büchern?
Das ist insofern eine interessante Frage. Was ich ganz ernst nehme, ist die Pointe, ist der Humor. Also das ist das Einzige, wo ich nicht spaßen lasse mit mir. Also das muss sein. Die Verdrehung, die Skurrilität, wenn die nicht da ist, dann stimmt was nicht. Und das finde ich, das ist in der Kunst so. Also eine Kunst, die ganz bierernst, die ohne ein geringes Augenzwinkern auskommt, kann keine ganz hohe sein. Also der Politik fehlt es auch manchmal, dass man einen Schritt zurücktritt vor auch einer ganz ernsten Äußerung und die nochmal vielleicht so verdreht, dass sie hinterfragt wird. Es würde den Politikerreden nicht schaden, da mehr reinzubringen. Also dem gehe ich nach, mein Leben lang schon. Wo kann man was verdrehen und dadurch eigentlich erst richtig in Lot bringen?
Ich habe sie noch nie in einer Talkshow gesehen, aber da würde das doch eigentlich gut hinpassen, auch bei der Bierernsthaftigkeit, mit der da Themen durchs Dorf getrieben werden.
In der politischen Talkshow, da wäre ich jetzt sicher nicht eingeladen, weil da gibt es die Standard-Talkshow-Gäste. Aber ich war mal in der Talkshow als Krimi-Autor natürlich oder als Autor. Und da ist es dann schon gefragt, dass man mal nebenraus eine skurrile Geschichte erzählt. Das ist unbestritten. Aber Sie meinen jetzt wahrscheinlich politische Talkshows, wo ganz ernsthaft geredet wird. Da fehlt uns ein Fritz Teufel, der am anderen einmal auch ein Glas Champagner ins Gesicht schüttet oder so. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Zum Schluss haben Sie die Platters mitgebracht, The Great Pretender, also der Schwindler.
Der Schwindler hat zu mir eine Beziehung. Ich bin ja 1953 geboren und diese Scheibe ist, glaube ich, 55 oder 56 rausgekommen. Sie kriegen jetzt sicher viele Zuschriften, wo es ganz genau steht. Jedenfalls haben das meine Eltern sehr gern gehört und hatten die Platte auch, haben die gespielt und ich bin mir sicher, dass ich da als Baby irgendwo lag und das gehört habe. Hat geprägt einfach.
Jörg Maurer, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Doppelkopf in H2 Kultur. Es war mein großes Vergnügen. Das Buch ist ein großes Vergnügen. Es ist der 12. Fall mit Hubertus Jännerwein. Am Tatort bleibt man ungern liegen, ist sozusagen noch druckfrisch. Herzlichen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wir hätten noch ganz viel zu besprechen.
Ich bedanke mich. Tschüss.
Mein Name ist Daniela Baumeister. Einen schönen Tag. Machen Sie es gut.
Yes, I'm the great pretender, pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to more real shame, you've left me to grieve all alone. To grieve.